Ja, großer Gott, wir loben dich. Das soll ganz am Anfang stehen von unserer gemeinsamen Stunde jetzt und am Anfang der Neueinweihung unseres Zelthauses. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich und freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich einfach, es sind so viele Leute, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, bekannte Gesichter, und es ist einfach riesig. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie gekommen sind, dass Sie mit uns gemeinsam unser Zelthaus wieder einweihen, in Beschlag nehmen. Und wir freuen uns sehr, dass es so schön geworden ist. Sie sehen, dass manches noch nicht ganz fertig ist. Da unten liegen noch Kabel und so. Aber das wird alles noch. Und es ist so vieles neu und schön geworden. Und ein ganz besonderer Dank geht an unseren Architekten, den Martin Vetter. Er sitzt da vorne. Er hat sich viele, viele Gedanken gemacht. Und es schlägt sich nieder in all dem Schönen, was wir jetzt sehen und erleben und einfach in Beschlag nehmen dürfen. Vielen Dank dir. Und wir werden nachher von ihm selber noch manches hören. Ein ganz herzliches Dankeschön überhaupt an alle unsere Brüder, die hier mitgewirkt haben, dass das Zelthaus schön wird, an die vielen Handwerker, von denen auch manche da sind, Firmen, die uns einfach unterstützt haben, die sich mit ihrem Fachwissen eingebracht haben. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an IC Pfarrer Joos, dass wir für über ein halbes Jahr unsere Bibelstunde in der Kirche haben konnten, für dem Kirchengemeinderat ein herzliches Dankeschön. Im Gemeindehaus konnten wir sein. Vielen, vielen Dank, dass wir da Herberge gefunden haben. Und das haben wir. Und die Eidlinger Kirche ist einfach auch schön. Da war ich auch sehr gerne, oder bin ich sehr gerne. Am 22. Mai 1966 wurde unser Zelthaus zum allerersten Mal eingeweiht. Das war ein Mutterhaustag. Und damals, da haben sich die Schwestern riesig gefreut über die wunderbare Akustik hier im Raum. Sie haben sich riesig gefreut, dass sie endlich Platz haben. Vorher hat man wenig, nur einen kleinen Versammlungsraum gehabt. Und in der Chronik kann man nachlesen, dass es zu einer Heimat für die Schwestern geworden ist. Und für die verschiedenen, jetzt habe ich, glaube ich, irgendwo, wenn ich aus Versehen auf den Laptop komme. Also Heimat für die Zusammenkünfte der Schwestern, aber auch für die Bibelstunde und für vieles andere. Unser Saal hier hat am 22. Mai 66 hat die Schwester Bertha, die damalige Oberin, gesagt, dieser Festsaal soll einen Namen bekommen, Zelthaus. Und woher kommt dieser Name? Aus der Bibel. Bei uns ist so, bei uns haben viele Räume Namen. Und die Namen haben alle eine Bedeutung. Und Zelthaus, das kann man nachlesen, 1. Chroniker 9, Vers 23, in der Elberfelder, da heißt das die Stifthütte, das Haus Gottes, Zelthaus genannt wurde. Und unser Saal hier heißt Zelthaus, weil genau hier soll einfach Begegnung mit Gott stattfinden. Hier soll Begegnung untereinander stattfinden, hier soll man das Reden Gottes erleben. Und wir haben am Freitagabend im Schwesternkreis hier gebetet und einfach dieses Zelthaus auch nochmal neu unserem Herrn geweiht und haben uns daran erinnert, was wir als Schwestern alles erlebt haben in diesem Zelthaus. Und ich musste dran denken an meinen ersten Mutterhaustag hier, das war ein besonderes Erleben mit vielen Schwestern und ein Saal, in dem einfach Gottes Wort verkündigt wird. Oder meine Einsegnung, das war auch hier, zur Schwester. Und viele, viele andere Erlebnisse. Also ich verbinde sehr, sehr viel mit diesem Saal. Und viele unter Ihnen wahrscheinlich auch. Und wir freuen uns, dass wir hier wieder Gottes Wort verkündigen können. Und es soll ein Ort sein, von dem das helle Licht des Evangeliums ausgeht. Ein Ort, an dem wir Gottes Reden erleben, sein Segnen und an dem wir einfach erleben, dass er sich offenbart. Und wir werden heute Mittag manches hören, auch zum Umbau. Und Schwester Gabi wird jetzt was zum Ablauf sagen und uns weiter hineinnehmen.
Ja, Sie gespannt sein mit mir auf den abwechslungsreichen Nachmittag. Das Musikteam mit Johannes Bader, Rahel Schnitter, Schwester Hanna Bacher wird uns mit hineinnehmen in das Lob Gottes. Ich glaube, wir brauchen es lauter. Kommt gerade hinten. Passt jetzt? Also das Musikteam wird uns mit hineinnehmen in das Lob Gottes, und wenn es in unserem Herzen dann ganz erfüllt ist mit Lob, dann ist es wunderbar. Passend zum Namen des Hauses wird Schwester Anne Rentschler uns die Andacht halten zum Zelt, dem Haus der Begegnung mit Gott. Darum soll es ja auch heute zuallererst gehen. Und Lisa Nägele und Herr Weipert nehmen uns mit hinein in das, was Sie einmal erlebt haben mit dem Zelthaus, also in was ganz Persönliches. Da können wir uns auch sehr freuen. Tja, und dann haben wir schon unseren Haus- und Hofarchitekten, wie du dich, Martin, manchmal selber nennst, auch erwähnt und dir auch gedankt von Herzen. Und das werden wir auch nochmals tun. Und wir sind gespannt, was dich 56 Jahre nach der ersten Einweihung geleitet hat im Umbau. Da sind wir dann nachher im Gespräch miteinander. Sie merken, wir haben richtig viel vor heute Nachmittag mit Ihnen bei unserer Einweihung. Zuerst hier und dann auch beim Kaffee trinken. Bringen Sie also ein bisschen etwas länger Zeit mit als sonst und wie es eben bei so einer Einweihung ist. Ich möchte beten zum Anfang. Lieber Herr, wir loben und preisen dich von ganzem Herzen, dass wir wieder hier versammelt sein dürfen. Im Zelt, im Haus der Begegnung mit dir. Und du weißt, wo jeder von uns gerade herkommt, was er heute schon erlebt hat. Und von Herzen bitten wir dich darum, dass du uns selber zur Ruhe führst, dass du uns begegnen kannst, das ist das Entscheidende. Und dass jeder von uns gesegnet dann wieder weitergehen darf. Herzlichen Dank, dass du jetzt in unserer Mitte bist, dass du dich in diesem Haus verherrlichen möchtest, dich und deinen Namen. Herzlichen Dank, dass du uns diesen gemeinsamen Nachmittag schenkst. Wir loben und preisen dich und vertrauen dir und deiner großen Güte. Amen. Und jetzt ist Zeit zum Singen.
Was unser Zelthaus bedeuten soll. Eine Stätte der Begegnung mit dem Herrn, des Zusammenkommens, des Redens Gottes, der Offenbarung. Eine Stätte des Schutzes vor dem Feind, der Anbetung und des Dienstes, des Singens und Jubelns und der Heiligkeit. Eine Stätte des Segenempfangens und Weitergebens.
Ich denke, es ist angekommen, dass wir einfach sehr bewegt sind von dem, was alles hier schon stattgefunden hat. Und das, was sich die Schwestern bei der ersten Einweihung gewünscht haben, was hier auf der Folie steht, dass das hier wirklich auch passiert ist. Das eine ist ja, dass man Gebäude baut mit einem Wunsch, dass etwas stattfindet, und das andere dann auch, dass es tatsächlich stattfindet. Und vielleicht haben Sie auch Erlebnisse hier in diesem Zelthaus gehabt. Und es kann jetzt nicht jeder seine Erlebnisse erzählen, aber ich freue mich sehr, dass Lisa Nägele und Horst Weipert aus ganz unterschiedlichen Perspektiven uns heute mal daran teilhaben lassen, was sie hier im Zelthaus erlebt haben. Horst, du hast fast die Anfänge miterlebt von dem, was hier im Zelthaus passiert ist. Und du wirst uns jetzt einfach mal von einem Erlebnis oder von einer Sache berichten, die dich hier besonders geprägt hat.
Ja, ich freue mich, dass ich bei der zweiten Einweihung vom Zelthaus hier dabei sein kann. Bei der ersten war ich noch nicht, aber wir waren zum ersten Mal, meine Frau und unsere zwei Kinder, im Mai 1971 hier im Zelthaus. Das war vor 51 Jahren. Und wir kamen da kurz von einem Wochenende auf Michelsberg, eingeladen vom Mittwochkreis. Und wir haben da zum ersten Mal Jesus so richtig kennengelernt und kamen zum Glauben an den Herrn Jesus auf Michelsberg. Er hat uns nach vielen Kämpfen und Irrungen auch in unserem Leben, ist er uns groß geworden und wir durften unser Leben ihm übergeben und uns freuen, dass wir den Herrn der Herren gefunden haben. Und dann kamen wir vom Michelsberg zurück und wurden auch eingeladen hier in die Bibelstunde, ins Mutterhaus und waren dann im Mai 1971 zum ersten Mal hier im Mutterhaus in der Bibelstunde mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel. Und wir haben gemerkt, hier steht der Herr Jesus im Mittelpunkt. Hier wird sein Wort gesagt. Hier dürfen wir hineinfinden in das Wort Gottes. Hier dürfen wir ihn erleben. Und es war für uns als neue und junge Christen was ganz Besonderes. Da ist eine neue Welt für uns aufgegangen. Und der Herr Jesus hat auch geredet durch sein Wort, aber auch durch eine ganz bestimmte Situation. Wir waren ja, bevor wir zum Glauben kamen, in einer bei den Zeugen Jehovas, ich sage das jetzt einfach so. Und da wurde uns immer wieder mal gesagt, über das Buch der Offenbarung, da könnt ihr nur bei uns etwas hören, vor allem auch die richtige Auslegung. Woanders werdet ihr kaum etwas darüber hören. Wir konnten es nicht prüfen, wir mussten es einfach stehen lassen und sind damit auch umgegangen. Und als wir hier dann waren in der Bibelstunde, kurz nachdem wir das erste Mal hier waren, da kam die Schwester Hede mit einer Predigt am Sonntag. Und um was es ging es dann? Um die Offenbarung. Sie hat eine Predigt über die Offenbarung gemacht und nicht nur einmal, sondern eine ganze Serie und Reihe von Bibelstunden zur Offenbarung. Und dann war für uns klar, wir sind am richtigen Platz, am richtigen Ort, in der richtigen Gemeinschaft, mit den Menschen, die auf dem gleichen Weg waren für uns. Und darüber sind wir heute noch dankbar. Und unser Wunsch, auch von meiner Frau, ist und unser Gebet auch, dass der Geist Gottes, dass Jesus im Mittelpunkt bleibt, auch nach der zweiten Einweihung. Und dass er uns segnet durch sein Wort über die kommenden Tage und Bibelstunden hinweg. Seid gesegnet miteinander.
Ja, vielen Dank, Horst. Das ist unser großer Wunsch auch. Den haben wir gemeinsam, dass Jesus hier weiterwirkt und dass neues Leben entsteht. Und neues Leben ist auch bei dir hier entstanden, Lisa. Du hast eine andere Epoche mitgekriegt als der Horst, aber du hast auch hier erlebt, dass Jesus was in deinem Leben bewirkt hat. Und davon erzählst du jetzt.
Ja, man hat es vorhin im Bilder... Ups, jetzt geht es mir genauso. Im Bilderrückblick schon gesehen, Bilder vom Kinderchor. Und ich bin ein Kinderchorkind und bin ganz dankbar, das sein zu dürfen. Der Kinderchor, für alle, die es nicht wissen, wurde auch von Schwester Bertha Kempf, hat man vorhin schon gesehen, initiiert und dann aber fast ein halbes Jahrhundert von Schwester Christel Schröder wunderbar geleitet und geführt. Ja, und so bin ich Sonntag für Sonntag, meine Mutter treue Bibelstundengängerin und ich dann Sonntag für Sonntag in den Kinderchor. Und es war jedes Mal eine Riesenfreude, ich habe mich echt drauf gefreut. Viele Kinder, Musik, sowieso meine Herzenssprache. Ja, und es war eine Riesenfreude und gleichzeitig eine große Zerreißprobe, denn ich hatte den Eindruck, überall sind die vielen heilen Familien. Da kommen nicht nur Einzelkinder, so wie ich eines bin, in den Kinderchor, sondern da kommt immer eine ganze Horde. Da kommt die Familie mit 5 Kindern, dann kommen die 10 Kinder, so in meiner kindlichen Empfindung. Und ich war immer alleine. Und es hat mich traurig gemacht. Und ich habe da viel mit gehadert. Irgendwas stimmt doch in meiner Familie, irgendwie mit mir nicht. meint Gott wirklich auch gut mit mir? Also ich habe das gehört, Gott ist gut, Gott liebt mich, aber ja, so richtig sicher war ich mir da nicht. Und das Highlight in der Kinderchor-Probenzeit war dann immer, wenn dann eine neue Musical-Aufführung vor der Tür stand, und viele der Musicals haben wir hier im Zelthaus aufgeführt, und es war immer ganz besonders, wenn wir dann hier dann auf der großen Bühne standen. Sie wirkt mir heute gar nicht mehr so groß. Ja, und dann wirklich das Musical zur Aufführung kam. Und ein Musical, das ich sehr intensiv erlebt habe, war Aktion Arche, also die Geschichte von Noah und der großen Rettungsaktion. Und das allererste Lied in dem Musical heißt Alle Farben leuchten rot, gelb, grün und blau, also dieser Regenbogen am Himmel. Und dann kommt diese Verszeile: Gott hat es gut gemacht. Er hat es sehr gut gemacht. Und wir haben das so oft schon gesungen gehabt. Und dann erinnere ich mich aber dann an eine Aufführung, stand ich hier vorne, habe das mitgesungen und es fiel mir wirklich ins Herz. Ich glaube, das gilt auch für mich. Er hat es gut gemacht. Auch wenn ich vieles nicht verstehe und wenn ich mich oft allein fühle, Ängste habe, aber ich glaube, das gilt auch für mich. Gott hat es gut gemacht. Er hat es sehr gut gemacht. Ja, und das darf ich jetzt erleben. Jetzt läuft die CD von dem Musical bei uns daheim mit meinem kleinen Sohn. Und ja, Gott hat es gut gemacht.
Ja, vielen Dank, Lisa, auch. Ich finde es sehr bewegend zu sehen, wie Gott wirklich Dinge gut machen kann und wie du das auch hier erlebt hast, dass Gott segnet. Und vielleicht hat es auch der ein oder andere erlebt, einfach Segensspuren, was hier passiert ist. Wir freuen uns da auch drüber. Das ist auch für uns eine sehr große Ermutigung, das zu hören. Und nachher gibt es ja beim Kaffee auch noch die Möglichkeit oder auch sonst. Genau, das können Sie einfach auch gerne erzählen. Das freut uns sehr, was Sie hier im Zelthaus erlebt haben. Jetzt muss ich mal einen kurzen Abgleich machen. Wir haben jetzt nämlich drei Rechner hier stehen und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, bei mir kommt jetzt was anderes wie da vorne. Also da vorne müsste sich jetzt das Bild wechseln. Soll ich nochmal rein und raus, oder? Es kommt, super, sehr gut. Genau, weil da bin ich jetzt ein bisschen drauf angewiesen. Und von daher ist es schön, wenn es funktioniert. Zelthaus. Schwester Regine hat schon gesagt, so ist der Name von diesem Raum hier. Das haben sich die Schwestern so überlegt. Und die haben das ja nicht nur so zufällig gemacht, sondern Zelthaus hat eine ganz besondere Bedeutung. Und vor ein paar Jahren saßen wir im Pfingstteam und haben gemerkt, mit Zelthaus kann eigentlich kein Mensch was anfangen. Und deswegen haben wir gesagt, wir benennen diesen Saal in Saal des Mutterhauses. Und deswegen steht es auch draußen vor der Tür. Aber wir haben bewusst heute zur Einweihung des Zelthauses eingeladen. Auch wenn es ein geheimnisvoller Begriff ist, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was euch oder was dir durch den Kopf geht, wenn du Zelthaus hörst, außer diesem Ort hier. Gibt es spontan irgendwelche Assoziationen oder an was ihr denkt? Das Haus sieht aus wie ein Zelt hier, genau deswegen hat es auch so eine Zeltform bekommen.
Unterwegs sein.
Genau, unterwegs sein. Ja, die Stiftshütte, die wurde vorhin auch schon genannt. Zelthaus, so wurde es von den Schwestern genannt. Und ich habe ein bisschen über den Begriff nachgedacht und fand es irgendwie sehr spannend, was da alles drin steckt. Und ich möchte es jetzt einfach in den nächsten Minuten in eine kleine Entdeckungsreise mitnehmen, welche biblische und auch welche geistliche Wahrheit in diesem Wort Zelthaus steckt. Und vielleicht werden Sie da auch neu inspiriert. Mich hat es sehr angesprochen. Das Erste, was ich mich gefragt habe, war Zelt oder Haus? Und ich würde jetzt gerne eine kleine Umfrage machen, die ist ganz harmlos. Und zwar würde mich das mal interessieren, wer sagt spontan eher, wenn ich wählen könnte, ich würde mir eher ein Zelt wählen oder ich würde eher das Haus wählen. Und ich habe mir jetzt gut überlegt, wer aufstehen darf, aber ein bisschen Bewegung ist ja gut, also man muss nur aufstehen, sonst gar nichts machen. Wer sagt spontan, ich würde das Zelt wählen, der darf sitzen bleiben, und wer sagt, ich würde das Haus wählen, der darf jetzt einfach mal aufstehen. Ja. Okay, also ich glaube, es ist relativ eindeutig. So habe ich mir das auch in etwa vorgestellt. Ich habe im Sommer Geburtstag und ich habe Besuch von meiner Nichten bekommen und habe dieses Jahr seit Ewigkeit mal wieder draußen gezeltet. Es war schön, es war ein Abenteuer, aber ich habe in der Nacht gefühlt nicht geschlafen, es war eiskalt, ich habe alle Knochen gemerkt und am nächsten Tag habe ich gedacht, wie gut, dass ich in ein warmes Bett liegen darf. Also Zelten mal so als Abenteuer, einmalige Sache ist okay, aber dauerhaft bin ich auf jeden Fall, wäre ich auch aufgestanden für Haus. Zelt steht für viele Dinge. Ich habe einfach mir mal ein paar Sachen überlegt, das ist jetzt nicht vollständig. Es wurde schon genannt, das bedeutet, wir sind unterwegs. Wer zeltet, der geht von einem Ort zum anderen. Normalerweise bleibt man nicht jahrelang im Zelt an einem Ort. Das bedeutet auch, dass man abhängig ist. Wenn es regnet, wir haben jetzt da den Vorteil, wenn es regnet, können wir hier im Trockenen sitzen. Wenn es zeltet, kommt irgendwann das Wasser ins Zelt. Das ist nicht so angenehm. Bedeutet aber auch Abenteuer, Ungewissheit, mit was Spannendem vielleicht verbunden. Man ist nicht am Ziel, man ist flexibel und ein Stück weit steht es auch für Vergänglichkeit. Es ist nicht so fest wie ein Haus. Wie gesagt, das Haus steht für Stabilität, auch für Sicherheit. In ein Haus, das abgeschlossen ist, kommt nicht so schnell jemand rein wie in ein Zelt. Es steht auch für Schutz, stabile Mauern, die geben uns Sicherheit und die schützen uns. Und es steht auch für Heimat und für Besitz. In ein Haus kann ich relativ viel einpacken. Das merken wir gerade, wenn es um Häuser räumen geht, dass man ganz schön viel ansammeln kann in einem Haus. Wenn man zeltet, ist das sehr begrenzt, was man alles bei sich hat, was man mitnimmt. Zelt. Haus. Wenn man mal die beiden Begriffe vergleicht, ich habe gedacht, die passen eigentlich gar nicht zusammen. Also entweder zelt ich oder entweder bin ich in einem Haus, aber Zelt, Haus, irgendwie ist das ja ein Gegensatz. Und trotzdem gehört der Begriff zusammen. Und ich habe gedacht, spannend, wie kriegt man eigentlich diese beiden Begriffe zusammen, Zelt, Haus? Ich habe mich auch gefragt, was wählt denn Gott, Zelt oder Haus? Und das würde mich jetzt mal wieder von euch spontan interessieren. Was sagt ihr? Zeltet Gott oder wohnt er in einem Haus? Beides kommt hier, genau. Es gibt zum einen das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte. Und gleichzeitig lesen wir auch von dem Tempel, dem festen Haus, in dem Gott wohnt. Aber ursprünglich wollte Gott nicht in einem Tempel wohnen. Das ist mir noch mal so neu bewusst geworden. Selbst nachdem Israel viele Jahrhunderte im Land war, hat Gott nie zu seinem Volk gesagt, ich möchte in einem festen Haus wohnen. Er hat sich das Zelt ausgesucht. Und ich habe gedacht, das ist spannend, warum möchte Gott zelten? Wir alle sind aufgestanden, wir wählen lieber das Haus. Warum wählt Gott eigentlich das Zelt? Ich weiß nicht, ob Sie sich da mal Gedanken drüber gemacht haben. Und ich mache jetzt so einen kleinen Durchgang, warum wählt Gott das Zelt und zu welcher Zeit hat er das Zelt ausgesucht. Wir machen ein bisschen eine Reise zurück. Wir befinden uns an dieser Stelle hier, als Gott das Zelt als Wohnort ausgesucht hat. Und wir sehen, das Volk Israel ist schon eine ganze Reise zurück, eine ganze Strecke zurückgelegt. An dieser Stelle hier waren sie noch Knechte des Pharaos, lange Zeit in der Sklaverei. Gott hat sie mit starker Hand befreit und er hat sie in die Freiheit geführt. Und jetzt geht es durch die Wüste. Gott führt sein Volk an den Berg Sinai, an den Horeb. Und dort sollen sie lagern. Und dort gibt er ihnen einen Bauplan. Ich habe mal den geklaut vom Zelthaus, da sagte Martin nachher noch was dazu. So ein Bauplan sieht ja mega komplex aus, wenn man den jetzt sieht. Aber man kann durch das Bild sich schon mal konkret ein bisschen was vorstellen. Den Bauplan, den Gott gegeben hat, der ist nur beschrieben im Text. Und deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwierig zu lesen. Okay, jetzt habe ich auch drei Mikros, also alle guten Dinge sind drei. In 15 Kapiteln beschreibt Gott ganz genau, wie sein Zelt aussehen soll. Und wenn man sich das mal vorstellt, 15 Kapitel, ich finde, das ist richtig viel. Zweites Buch Mose von Kapitel 25 bis Kapitel 40. Gott sagt nicht, mir ist eigentlich egal, sondern er hat ganz genaue Vorstellungen, weil in seinem Zelt, das er sich ausgesucht hat, hat alles eine Bedeutung. Und wir können jetzt nicht in jedes Detail reingehen, wir können auch keine 15 Kapitel lesen. Ich hoffe, dass ihr Lust bekommt, das daheim zu tun. Wir schauen uns jetzt mal einfach an, wie dieses Zelt aussah. Da gibt es jetzt wieder einen Ton. Ja, ich finde super, dass es auch so Videos gibt, wo man mal eine konkrete Vorstellung bekommt, wie das Zelt in der Wüste aussah. Und wie gesagt, es steckt mit ganz vielen Botschaften voll. Ich möchte da gar nicht drauf eingehen, das würde den Rahmen heute sprengen. Ich möchte bei dem einen Gedanken bleiben, warum wählt Gott sich ein Zelt und warum wählt er sich ein Zelt in der Wüste? Ist ja ein denkbar schlechter Zeitpunkt eigentlich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, wenn er unterwegs ist in der Wüste, selber auf Wanderschaft dann noch so ein Zelt bauen würde. Wir haben hier das Zelthaus gebaut, das war schon ein Riesen-Act, aber in der Wüste nochmal unter ganz anderen Bedingungen. Gott möchte, dass sein Volk in der Wüste ein Heiligtum baut. Und ich habe gedacht, eigentlich sehen Heiligtümer so aus. Ich war noch nie in Ägypten, aber dieses Heiligtum, das sind die Überreste von einem Tempel in Abu Simbel. Und da kann man sehen, das ist ein ganz anderes Heiligtum. Die Dimensionen, die nehmen einem schon den Atem. Ich finde schon, wenn man das Bild sieht, man kann an der Tür sehen, da ist so ein Mensch, mini klein, und dann sitzen da die Riesengötter am Eingang. Beeindruckend, wenn man dieses Bild sieht. Das kannten die Israeliten auch und die wussten auch, dass Tempel eigentlich so aussehen. Und Gott, das fand ich nochmal so faszinierend, ist komplett anders wie wir. Gott wählt sich ein Zelt aus und ist noch mitten in der Wüste. Und ich habe gedacht, wie viel steckt da von Gottes Wesen drin? Er ist der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, dem alle Majestät, alle Ehre gebührt. Und was macht er? Er lässt sich so weit herab, dass er sagt, ich will mich meinem Volk in der Wüste offenbaren. Wüste steht ja für den Ort, der im krassen Gegensatz zum Paradies steht, zum Garten Eden. Wüste ist der Ort der Gottverlassenheit, des Todes, wo eigentlich kein Leben möglich ist, ein paar Tiere rennen darum, ist kein wirklich attraktiver Ort. Und Gott sagt, genau an diesem Ort wird das Heiligtum gebaut. An diesem Ort möchte ich zelten. Gott kommt in unsere Wüste. Gott kommt in die Wüste und an diesem Ort offenbart er seine Herrlichkeit. An diesem Ort, sagt Gott, Ich möchte mit euch leben. Das ist mein Riesenherzenswunsch. Das ist mein größtes Anliegen. Ich komme zu euch und ich möchte mit euch in Beziehung leben, mitten in eurer Wüste. Und da können die Menschen gar nichts dazu tun. Alles, was getan wird, kommt von Gott. Und Gott sagt, ich selber möchte dieses Haus mit meiner Herrlichkeit füllen. Das ist das Geheimnis. Das lesen wir ganz am Ende, als die Stiftshütte gebaut wurde. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis liegt nicht in irgendwelchen Gebäuden, die pompös aussehen, die uns so mächtig erscheinen, sondern das Geheimnis liegt an der Gegenwart Gottes. Gott ist präsent und das ist der entscheidende Unterschied, mitten in der Wüste. In der Wüste konnte die Israeliten auch nicht viel ablenken. In der Wüste hat man keine feste Stätte. In der Wüste ist auch sonst nicht viel los. Die Israeliten sollen das Zentrale in ihrem Leben lernen. Das Entscheidende ist, dass sie mit Gott in Beziehung leben, dass sie mit ihm verbunden sind und sich auf ihn fokussieren. Und gleichzeitig zeigt die Wüste auch, sie sind noch nicht am Ziel. Die Israeliten waren nicht für die Wüste bestimmt, sondern für das verheißene Land. Und zu diesem Zeitpunkt macht Gott im Zelt deutlich, das Ziel ist nicht die Wüste, das Ziel ist das verheißene Land und ich selbst bringe euch dahin. Ich selbst gehe mit euch in dieses verheißene Land. Und ich möchte nur die eine Sache rausgreifen, an der wir erkennen können, wie Gott es ermöglicht hat. Hier vorne kann man das im Zentrum sehen. Da stand der Brandopferaltar. Und viele werden das wissen. Durch diesen Brandopferaltar ermöglicht Gott, dass sein Volk mit ihm in Beziehung leben kann. Dass das, was sie trennt von ihm, die Schuld, die Sünde, das Versagen, dass das gesühnt werden kann. Dass das durch ein Opfertier weggenommen wird und dass der Zugang zu Gott möglich ist. Gott schafft alle Bedingungen, dass sein Volk mit ihm leben kann. Und das soll das Volk ganz konkret in der Stiftshütte lernen. Gott ist kein theoretischer Lehrer, das gefällt mir sehr. Er ist anschaulich, man kann ganz praktisch Dinge tun und erleben, wie Gott die Beziehung wiederherstellt. Und es soll sein Volk in der Wüste lernen. Gott kommt in die Wüste und es ist nichts Einmaliges, sondern das, was wir hier im Bild sehen, das hat sich erfüllt in Person. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, und das Wort, also Jesus, wurde Fleisch, Jesus wurde Mensch und er wohnte unter uns. Und im Urtext steht da nicht, er wohnte unter uns, sondern da steht, er zeltete unter uns. Und mich hat es nochmal so riesig gefreut, genau das Gleiche, was mit der Stiftshütte passiert, passiert durch Jesus in Person. Jesus kommt in unsere Welt, er wird Mensch. Von außen betrachtet kann man ihn gar nicht von anderen Menschen unterscheiden, aber das Entscheidende ist, die Herrlichkeit Gottes ruht auf ihm. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das Entscheidende ist, dass Jesus mit Gottes Geist erfüllt war. Und so ist er das Opfer geworden. Er hat die Tieropfer ersetzt. Wir müssen nicht immer wieder opfern, sondern er hat das Größte getan, den größten Liebesbeweis, den Gott tun konnte. Er hat seinen Sohn gegeben und er ist für uns gestorben an unserer Stelle, damit wir mit Gott in Beziehung leben können. Das, was Gott angelegt hat in der Stiftshütte, in diesem Brandopferaltar, das hat Jesus am Kreuz getan. Und nicht nur für das Volk Israel, sondern für die ganze Welt. Und deswegen ist er gekommen und unter uns gezeltet. Jesus wusste auch, das Leben hier auf der Erde ist nicht meine Endstation. Ich zelte hier. Er hatte keine Wohnung, er hat kein Haus, er hat keinen Tempel gebaut, keinen Palast. Kein Riesenheiligtum, wo man Gott verehrt. Jesus war Zeit seines Lebens hier unterwegs, ohne ein Haus zu haben. Und damit macht er auch deutlich, es ist noch nicht die Endstation. Und genau das Gleiche gilt auch für uns. Die eine Stelle im Neuen Testament, in der das Wort Zelthaus auftaucht, auch nur in der Elberfelder Übersetzung, ist 2. Korinther 5. Das ist jetzt noch mal ein bisschen ein längerer Text, aber ich möchte ihn einfach lesen, weil ich finde, es fasst noch mal gut zusammen, was es bedeutet, dass wir zelten und gleichzeitig schon ein Zuhause haben, dass wir noch unterwegs sind, aber dass uns die himmlische Heimat erwartet, wenn wir zu Jesus gehören. Paulus schreibt: So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, einem Zelthaus, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, dass unser Zuhause, unseres irdischen Körpers zu verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Zelten und im Haus wohnen, beides gehört zu unserem Leben dazu. Wir sind noch unterwegs, wir sind noch nicht am Ziel. Und ich glaube, jeder von uns könnte auch da davon Geschichten erzählen, wie wir das merken, dass unser Zelthaus in die Jahre kommt. Und hier war das so, im Zelthaus nach 60 Jahren musste vieles renoviert werden. Und auch wir merken, dass unser Körper, je älter man wird, desto mehr spürt man, dass manche Dinge nicht mehr so möglich sind, wie es mal war. Und Paulus sagt, ja, das liegt daran, dass unser Körper nicht für diese Welt gemacht ist. Der Körper ist vergänglich. Und gleichzeitig sagt er aber, vergesst nicht, ihr zeltet hier auf dieser Erde, aber euer eigentliches Ziel ist die Wohnung im Himmel. Jesus bereitet uns Wohnungen vor. Es wird mal eine Zeit geben, da wird es kein Zelthaus mehr geben. Da wird uns eine himmlische Wohnung erwarten, ein ewiges Zuhause. Und er wird auch dann das Umherziehen, die Vergänglichkeit, die Dinge, unter denen wir hier, Paulus schreibt, wir seufzen drunter und wir leiden dran, dass unsere Erde so vom Zerfall und von der Vergänglichkeit, von Kriegen, von Konflikten geprägt ist. Das bestimmt hier noch unsere Lebensrealität. Aber er sagt, es wird einmal eine Zeit kommen, dann wird es alles ein Ende haben. Und wir sind jetzt noch im Glauben und nicht im Schauen. Das bedeutet Vertrauen. Solange wir hier unterwegs sind auf dieser Erde, als Zelthaus, in dem Gottes Geist schon lebt und Gott auch seine Herrlichkeit offenbart, aber trotzdem noch mit aller Vergänglichkeit. Aber dass wir wissen dürfen, das, was Jesus gesagt hat, das wird sich erfüllen. Und dann wird die Zeit kommen, dann werden wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und dann würden wir das sehen, was Johannes gesehen hat, was uns ganz am Ende der Bibel berichtet wird. Und dann wird sich das erfüllen, dass wir das mit eigenen Augen sehen. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, so schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird abwischen alle ihre Tränen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Zelt, Haus. Ich bin damit eingestiegen, dass es eigentlich Gegensätze sind. Aber in der Bibel gilt ganz oft, was wir so schnell als Gegensatz abtun, dass es eigentlich kein Gegensatz ist, sondern es gibt ja die bekannte Formulierung sowohl als auch. Und es trifft auf unser Leben zu. Wir sind sowohl noch unterwegs. Wir spüren die Vergänglichkeit. Wir zelten im übertragenen Sinn. Wir sind für diese Welt nicht geschaffen und richten uns manchmal so ein, als ob diese Welt hier alles ist und sind dann enttäuscht, warum manche Dinge hier passieren, mit denen wir jetzt nicht gerechnet hätten. Und gleichzeitig gilt, dass wir ein himmlisches Zuhause haben. Und es wird nicht erst in Ewigkeit so sein. Da werden wir dann wirklich in der himmlischen Heimat leben, aber das gilt schon im Hier und Jetzt, dass Jesus durch seinen Geist in uns, in unserem Zelthaus Wohnung nimmt. Wir sehen auch ganz normal und unscheinbar aus und trotzdem ist es eine Wahrheit und eine Realität, dass Gottes Geist in uns lebt und dass er in uns wirkt und dass er uns verändert, zu neuen Menschen umgestaltet, bis wir dann mal im Himmel angelangt sein werden. Und ich bin mal gespannt, also mich hat es vorhin schon sehr bewegt, wie das klingt, wenn man singt, wenn mal wieder der Raum hier voll ist. Und ich habe gedacht, was passiert mal im himmlischen Jerusalem, wenn wir in allen Sprachen mit allen möglichen Nationen vor Gottes Thron stehen werden und singen werden und ihn anbeten werden und dann endlich am Ziel sind, dort, wo wir hingehören. Und ihn loben und preisen für das, was er ist und für das, was er getan hat. Dass er gesagt hat: Ich wähle das Zelt, weil ich euch so sehr lieb habe. Ich möchte mit euch leben und es in Ewigkeit. Und daran soll uns dieses Zelthaus hier auch erinnern. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es auch den ein oder anderen, der gar nicht sicher weiß, ob er ein himmlisches Zuhause hat. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann möchte ich einfach auch einladen, sich diese Frage heute mal zu stellen. Weiß ich das, dass ich, wenn mein Zelthaus hier, wenn mein Leben hier beendet ist, dass ich im himmlischen Zuhause ankommen werde? Das ist die zentralste und die entscheidendste Frage, die es eigentlich in unserem Leben gibt. Und wenn man da keine sichere Antwort drauf hat, lade ich einfach ein, jemanden zu fragen von uns. Wir reden da gerne drüber und ich möchte einfach jeden ermutigen, das festzumachen, dass man weiß, wo das Leben einmal enden wird und dass das dann in der himmlischen Wohnung ist, die Jesus jetzt schon vorbereitet. Und es ist aller Grund, denke ich, dass wir Gott loben für das, was er getan hat. Und jetzt haben Sie viel gehört und jetzt gibt es einfach die Möglichkeit, dem zu antworten in einem Lied: Komm und lobe den Herrn. Bete den König an, weil das können wir auch jetzt schon hier machen, das werden wir auch im Himmel machen, aber wir dürfen uns jetzt da auch schon gemeinsam ihn loben und ihn anbeten.
Wenn ich in den letzten 9 Monaten ins Zelthaus reinschaute oder gar reinkam, dachte ich: Unglaublich, wie viele Menschen, wie viele Gewerke, wie viel Kabel, wie viel Material. Also ich dachte, wahrscheinlich dauert es 3 Jahre. Und was für ein Kunstwerk, das alles zu koordinieren. Dir, Martin, und allen Brüdern und auch allen Mitarbeitern, die da oder nicht da sind, unser tiefster Respekt nochmal. Müssen wir einfach nochmal klatschen. zuallererst dem Herrn und dann euch von Herzen danke. Und die Schwester Dorothee Beck hat Bilder festgehalten, ganz viele. Manche kann man nachher in der Schlaufe sehen, aber jetzt 10. 10, damit Sie sich ein bisschen vorstellen können, wie denn der Umbau war. Und Martin, du weißt es jetzt nicht, jetzt kommt eine kleine Challenge, eine Herausforderung. Es kommt nämlich ein Bild ums andere, ich glaube, du musst dich jetzt mal kurz hier hinstellen. Und deine Aufgabe wäre, also jedes Bild, da hast du ja eine Geschichte so. Aber du weißt, Kaffee, ein Satz zu jedem Bild. Vielleicht klappt es, wenn es äußerst halb sind, ist auch okay.
Mein Bauplan. Man sieht, der ist nie perfekt, ständig am Weiterentwickeln. Aber wir haben das meiste umgesetzt. Das waren mal die Toiletten da hinten und die Küche. Hier bauen wir die Bühne hier ab mit einem Abbruchhammer im Gebäude, mit einem kleinen Bagger. Und da wird das Zeug in den Container und abgefahren. Hier mit dem Steiger, da waren wir mehrmals mit dem Steiger hier drin, 3-mal haben wir Leuchten ausgestattet, die Decke gestrichen und verschiedene Kabel verlegt und auch Lastpunkte für die Traversen angebracht. Das waren 5 Sätze.
Egal.
10.000 Meter Kabel wurden hier verlegt und hier ist der Trockenbauer dran. Da musste ich selbst mit Hand anlegen, wir haben da schwere Verglasungen eingesetzt. Ja, da sieht man die Aktion der Decke streichen, zu zweit, 30 Meter Steiger. Da beginnen die Außenanlagen, draußen sind da jetzt Sitzstufen drauf. Genau, nochmal der Steiger, das ist jetzt in der letzten Phase, die Traversen sind unten zusammenmontiert, werden an die Decke befördert. Genau, und so sieht der Saal dann, wenn eine Spezialfirma den eingepflegt hat, sieht der Boden so aus. Der war ja abgedeckt, das ist der alte Boden.
Ja, vielen Dank, Martin. Also wer gerne nachher möchte, ist auch eingeladen. Wer nachher gerne möchte, ist eingeladen zu einer Führung, die du, Martin, machst. Im Anschluss, ich sage noch genau die Zeiten. Und jetzt habe ich noch 4 Fragen ohne Bilder. Martin, was war dir wichtig für den Umbau?
Der Satz, wir bauen der Schönheit und Würde des Evangeliums gemäß. Das war ein Satz von Schwester Bertha Kempf, die damalige Oberin, als der Saal entstanden ist. Und ich finde, das wurde wundervoll umgesetzt. Ich fand den Raum als Architekt schon immer fantastisch und mir war es ganz arg wichtig, dass ich dem nichts antue oder dass ich diese Schönheit und Würde eher noch stärke oder dass er noch schöner wird. Und das Zweite...
Moment, es ist gelungen.
Danke. Und das Zweite, hier wird Gottes Wort verkündigt. Jesus wird hier groß gemacht und das ist mein Hauptanliegen. Alles, was ich baue und was gestaltet ist und gemacht, soll das unterstützen, soll die Rahmenbedingungen dafür schaffen.
Und es war das ja eine lange Zeit, nicht nur die 9 Monate, sondern schon vorher. Welche Hilfe hast du als Architekt erfahren?
Also da ist zum einen in der Planungsphase, es wurden immer Lösungen gefunden. Wir sind ja im Bestand, eine sehr herausfordernde Bauaufgabe und es gab viele Dinge zu lösen. Zum Beispiel Lüftungsanlage, ein komplett neues Konzept und da mussten wir Leitungswege für finden. Zum Beispiel haben wir dann irgendwo Wege und Lüftungsanlagen versteckt. Oder Lieferkettenproblematik. Ja, auch wir hatten manche Elemente nicht bekommen, nicht rechtzeitig, aber es konnte hier immer stetig weitergearbeitet werden, sodass am Schluss jetzt doch das meiste fertig ist.
Du sagst das meiste, was ist noch nicht fertig, auf was dürfen wir noch gespannt sein?
Ja, Sie sehen es ja, die Bühne ist noch provisorisch, es gibt noch wenig gestaltende Elemente an der Bühne, Rednerpult, die Bühne bekommt hier noch eine umgehende Treppe, wird noch ein bisschen größer, genau, die Technik, es holpert noch, das war uns klar, das ist heute der erste Tag, wir werden die weiterentwickeln, werden die programmieren. Ja, es steht noch einiges an.
Und dann noch eine letzte Frage, Martin. Was ist deiner Meinung nach das Besondere an unserem Zelthaus?
Das Besondere jetzt durch den Umbau ist diese Technik, die zukunftsweisend ist, die noch nachjustiert werden kann, die die modernen Medien alle zusammenbringt und die dabei eigentlich noch bedienbar sein soll. Ich hoffe, wir werden das in der nächsten Zeit dann erleben. Genau. Dann gefällt mir hinten haben wir versucht, ein bisschen auch Räume zu schaffen für Begegnung, dass man einfach auch nach und vor der Verkündigung im Prinzip ins Gespräch kommen kann und sich austauschen kann.
Vielen Dank.
Und das Beste habe ich vergessen. Ja. Der Raum soll ein Raum bleiben, in dem Gottes Wort verkündigt wird und Jesus groß gemacht wird. Und das soll ja weiter passieren.
Vielen Dank. Und wir freuen uns auf die Führung nachher machen. Die Architektur des Zelthauses ist das eine. Was darin geschieht, ist das andere. Wie geht es weiter mit dem Zelthaus? Da möchten wir Sie gerne kurz mit hineinnehmen. Unsere Vision, unser Anliegen ist weiterhin, dass der Hummelberg und damit auch das Zelthaus ein Ort der Gottesbegegnung ist. Ein Ort, an dem wir zum Glauben einladen möchten und ein Ort, in dem wir im Glauben gestärkt, ermutigt und weitergeführt werden. Das heißt, ab morgen werden wir hier wieder unsere regelmäßigen Veranstaltungen haben. Da ist zum Beispiel die Sonntagsbibelstunde, die ja heute auch ist. Wir möchten Sie gerne auch in Zukunft wieder zu Kaffee und Gebäck bei unserer Bibelstunde einladen. Zunächst wird es zweimal im Monat sein, am 1. und am 3. eines Monats. Der Kaffee, das ist dann neu, wird direkt im Zelthaus sein. Und am 16. Oktober wird es außerdem wieder eine Kinderstunde geben. Und voraussichtlich dann auch am 1. und 3. eines Monats. Sagen Sie es bitte weiter. Neben den bereits bestehenden regelmäßigen Veranstaltungen möchten wir gerne ab Januar 2023 zusätzlich zur Bibelstunde Sonntagabends die Atempause anbieten. Darunter verstehen wir eine kurze Pause vom Alltag. Und dieser Abend soll dazu dienen, dass die Seele wirklich wieder neu aufatmen kann in der Gegenwart Gottes, hier im Zelthaus. Wir stellen uns das so vor, dass ab 17.30 Uhr eine Zeit des Ankommens und Begegnens ist und dann kann mal ein Abend ein Gebetsabend sein, dann ein thematischer Abend, ein Konzert. Lassen Sie sich einfach überraschen. Konkret startet dieses Angebot am 23. Januar mit einem Gebetskonzert mit Christoph Zehntner. Und ab nächstes Jahr, das ist jetzt auch neu, kann man das Zelthaus mieten. Für eine regelmäßige oder für eine einmalige Veranstaltung. Aktuelle Informationen und Ansprechpartner finden Sie ab 2023 auf unserer Homepage. Also das sind so Anfänge, es geht bestimmt noch weiter, aber das wäre so jetzt das, was wir im Moment planen und denken. Und vielen herzlichen Dank, wenn Sie uns unterstützen mit Ihrem Gebet. Sie können sich denken, dass wir das brauchen. Oder aber auch ganz praktisch in ehrenamtlicher Mitarbeit oder mit Ihrer Spende. Draußen am Eingang, das sind zwei Opferspender. Und wenn Sie mögen, können Sie da ein Opfer einlegen für den Umbau des Zelthauses heute. Und nun wird Schwester Regine mit uns beten, danach singen wir und ich mache dann noch ein paar Abkündigungen.
Ja, wir haben viel Grund zu danken und das machen wir jetzt einfach. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für alle Gedanken und Ideen, die du dem Martin geschenkt hast, für alle Planung für den Umbau. Wir danken dir für alle Bewahrung, die wir erlebt haben. Danke, dass die Handwerker, dass nichts Schlimmes passiert ist, dass du vor Unfällen bewahrt hast. Und danke, dass wir jetzt wieder hier im Zelthaus sein dürfen. Danke, dass wir hier dein Wort verkündigen dürfen. Und danke, dass du ein Gott bist, der Beziehung mit uns haben möchte, der uns einlädt, ein Leben mit dir zu leben. Danke, dass du ein Gott bist, der nicht irgendwo in weiter Ferne ist, sondern der ganz, ganz nah bei uns sein möchte, der in uns leben möchte. Wir loben und wir preisen dich und danken dir dafür, dass wir dir in deinem Wort begegnen können, dass wir dir hier in Gottesdiensten, in Bibelstunden begegnen dürfen und an vielen Orten. Danke, dass du der Herr bist über allem und dass du unser Herr sein möchtest. Wir loben und wir preisen dich und beten dich an, den König aller Könige. Und danke, dass wir dir auch anbefehlen dürfen, was alles dann hier im Zelthaus stattfinden wird. Wir bitten dich darum, dass du deine Hilfe und deine Kraft und deinen Segen schenkst. Amen. Ein Segenslied.
Jetzt kommen noch ein paar Abkündigungen. Morgen findet hier wieder zum ersten Mal nach langer Zeit der Eidlinger Chor statt und am Mittwoch der Mittwochskreis. Die Abendbibelschule startet am kommenden Donnerstag mit einer neuen Reihe. Am nächsten Sonntag ist die Bibelstunde hier im Zelthaus mit Schwester Brigitte Schweda und im Anschluss ist Begegnung bei Kaffee und Gebäck, weil der erste im Monat ist. Was für ein Glück. Und wir laden Sie außerdem ganz herzlich zum Frauenfrühstück ein, am Samstag, den 8. Oktober um 9 Uhr. Aber nicht hier, sondern im evangelischen Gemeindehaus. Christiane Rösel spricht zum Glück, ist nicht nur Glückssache. Der nächste Lobpreisabend ist am 22. Oktober und am 4. November findet das Konzert des Eidlinger und Gettinger Projektchors unter der Leitung von Karstin Pfeiffer hier im Zelthaus statt. Am 26. November laden wir ein zum 12. Eidlinger Seminartag. Und alle anderen Angebote finden Sie auf der Homepage, aber auch viele Flyer, die Sie hinten finden. Und wir sind jetzt fast am Ende der Bibelstunde, aber noch nicht am Ende unserer Einweihung. Und zuerst einmal ganz herzlichen Dank jedem, der den Nachmittag mitgestaltet hat im Vorfeld und jetzt in der Durchführung. Bis nun. Herzlichen Dank jedem. Und dass das heute ein besonderer Sport war für unsere Technik und ihr das so bravös gemacht habt, Spitze. Vielen Dank. Auch die Hauswirtschaft und die Küche hat uns auch wirklich überrascht mit dem, was sie jetzt gleich sehen und schmecken.